Ich lese den Predigtext, der steht
im 1. Buch Mose oder Genesis im 4. Kapitel. Der Mensch Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens dar. Auch Abel brachte eine dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und seine Gabe. Aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu ihm, warum überläuft es dich heiß? Warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken. Wenn du nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Da redete Kain mit Abel, seinem Bruder. Und als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und tötete ihn. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Kain entgegnete, ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach, was hast du getan? Das Blut deines Bruders erhebt seine Stimme und schreit zu mir vom Erdboden. So bist du jetzt verflucht, verbannt vom Erdboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Erdboden bearbeitest, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kain antwortete dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute vom Erdboden vertrieben und ich muss vor deinem Angesicht mich verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und jeder, der mich findet, wird mich töten. Der Herr aber sprach zu ihm, darum soll jeder, der Kain tötet, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. So zog Kain fort, weg vom Herrn, und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Wir befinden uns in der Urgeschichte, in den ganz allerersten Kapiteln der Bibel. Und in diesen Kapiteln wird Grundlegendes berichtet über Gott, über diese Welt und über uns Menschen. Kapitel 1 bis 2 berichten davon, wie Gott die Welt gemacht hat. Dass es einen Grund hat, dass es die Welt gibt, dass Gott Ideen hat für diese Welt, dass er diese Welt liebt, dass er sie sehr kreativ gemacht hat und dass alles seinen Sinn hat. Gottes Plan für die Welt wird berichtet. Und Kapitel 3 und 4 berichten von sehr grundlegenden Brüchen. Kapitel 3 berichtet von dem Bruch zwischen Gott und Mensch. Und Kapitel 4, was ich gerade gelesen habe, berichtet von dem Bruch zwischen den Menschen. Zwei Brüder, zwei Lebenswege, zwei Karrieren, zwei Schicksale. Beschrieben wird eine beginnende Vielfalt der Welt. Die Spannung entsteht da, wo beide, Kain und Abel, Gott eine Gabe opfern. Eine Gabe opfern bedeutet, man dankt Gott für das, was man bekommt. Man anerkennt, dass Gott der ist, der es gibt. Und ich als Mensch der Empfänger bin. Ich habe die Pflanze nicht gemacht, ich habe das Tier nicht gemacht. Ich lebe von dem, was mir geschenkt wird. Also eine Gabe als Dank, als Anerkennen von Geber und Empfänger und eine Gabe als Hoffnung auf Segen, Hoffnung darauf, dass sich die Gabe wiederholt, dass es nächstes Jahr wieder gut geht, dass wieder Nachwuchs da ist in der Herde, dass die Pflanzen wachsen, dass es Ernte gibt. Und dieses Ansehen Gottes, dieser Gabe, bedeutet, dass Gott es segnet. Und hier erleben Kain und Abel verschiedene Resultate. Sie erleben, dass sie unterschiedlich erfolgreich sind. Abel fühlt sich gesegnet. Er hat offensichtlich Erfolg. Kain nicht. Und er sagt, Gott hat meine Gabe nicht angesehen. Also der Erfolg bleibt aus. Die Pointe ist, es gibt unterschiedliche Erfahrungen mit Erfolg und Segen oder eben Misserfolg. Und wir wissen auch gar nicht genau, warum das so ist. Das ist auch nicht der Fokus der Geschichte. sondern die spannende Frage, die sich stellt, ist, wie geht jetzt Kain damit um? Der Text sagt, es überläuft ihn heiß. Oder wörtlich, es wird Kain heiß. Ein brennender Neid steigt in ihm auf oder sein Zorn entbrennt. Sein Blick senkt sich, er verschließt sich und er entzieht sich. Ab der Stelle, ab Vers 5, tritt Kain eigentlich irgendwie ins Dunkel. Er sagt nichts mehr, er tut nichts mehr, er wird völlig passiv. Er reagiert menschlich. Er fühlt sich benachteiligt, er wird neidisch und er gönnt seinem Bruder den Erfolg nicht. Das Thema dieses Textes, könnte man zusammenfassen, ist Erfolg, Neid und daraus entstehende Konflikte. Man kann es auch positiv sehen. Abels Neid ist Ausdruck von einem Ungerechtigkeitsempfinden. Warum empfinden wir Menschen so? Warum empfindet kein so? Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir in einer Welt leben, die nicht so ist, wie sie sein sollte, die ungerecht ist. Und wir alle von Voraussetzungen leben, die wir nicht geschaffen haben, die wir nicht beeinflussen können und die letztlich nicht gerecht sind. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir eigentlich gemacht sind für eine andere Welt. Der Text verrät uns nicht, warum Gott so handelt. Aber auch das ist nicht sein Thema. Kain zieht sich innerlich zurück. Was tut Gott? Gott sucht die Nähe Kains. Er sucht Kains Aufmerksamkeit. Er warnt Kain und er bittet ihn, nicht den falschen Weg zu wählen. Diesem Gefühl jetzt nicht nachzugeben. Jetzt kommt es auf Kain an. Jetzt kommt es darauf an, wie er sich entscheidet, wie er sich verhält. Wie geht er um mit diesem Konflikt? Gott sagt, die Sünde lauert an deiner Tür. Sie hat Verlangen nach dir. Mach die Tür nicht auf, Kain. Die Sünde ist eine Macht. Eine Macht des Misstrauens, des Neids, des Hasses. Ein Kapitel vorher wird Sünde beschrieben wie eine Schlange, die aufsteigt, die giftig ist. Wenn die beißt, stirbt man. Und sie ist schwer zu erkennen, klein, aber hochgefährlich. Und Gott sagt, statt die Tür zu öffnen, sollst du herrschen über die Sünde. Oder anders formuliert, als Frage, wirst du über die Sünde herrschen? Wird es dir gelingen, dem Gefühl zu widerstehen? Wird es dir gelingen, diesem Impuls nicht nachzugehen und all dem, was sich hinter der Tür verbirgt und in dein Leben schwappen wird, wenn du sie auftust? Aber Kain scheitert. Kain gibt dem Gefühl nach. Kain führt seinen Bruder Abel an einen einsamen Ort. Und dort, heißt es im Text, erhebt er sich gegen seinen Bruder, also seine Absicht, sein Entschluss wird zur Tat und er tötet ihn. Er bringt ihn um. Er hält es nicht aus. Er muss ihn töten. Kain und Abel, zwei Brüder, zwei Geschichten, zwei Schicksale, Täter und Opfer. Abel ist völlig passiv. Er sagt im ganzen Text nicht ein Wort und er wird beseitigt. Und der Name Abel bedeutet so viel wie Hauch oder Nichtiges. Eigentlich so ein bisschen, da steckt der Begriff Opfer drin, jemand, der kurz da ist, kaum gesehen wird. Die Hauptperson der Geschichte ist ganz klar Kain. Und Kain, das ist die Urgeschichte, ist nicht einfach nur irgendein Mensch. Kain ist der Mensch. Kain, das sind wir. Kain scheitert. Wir scheitern. Sind wir jetzt Mörder? Nicht unbedingt. Aber es gibt ein Potenzial in uns. Und die Tat ist immer das Resultat von etwas, was viel früher anfängt und viel früher in uns aufwächst. Viel früher. Und ich weiß nicht, was wir machen würden, was du und ich tun würdest, wenn wir unter anderen Umständen aufgewachsen wären, wenn wir anders erzogen worden wären und wenn wir jetzt unter anderen Umständen leben würden. Ich weiß nicht, ob ich nicht auch ein Mörder sein könnte. Es gibt Dynamiken unseres Herzens, und das will der Text sagen, die wir nicht beherrschen können, denen wir ausgeliefert sind, die uns übermannen. Es ist diese Macht der Sünde, dieses Misstrauen in Gott, in anderen. Diese Angst, zu kurz zu kommen. Neid. Vielleicht kennst du das. Übermannt zu werden von Gefühlen, von Vorurteilen, von Rachegedanken, von Begierden, von Sorge. Die Urgeschichte erzählt Grundlegendes über Gott, über die Welt und über uns Menschen. Kain ist der Mensch. Wir sind Kain. Und Kains Tat hat Folgen. Gott zieht Kain zur Verantwortung. Und allein das ist eine Würdigung, dass Gott ihn zur Verantwortung zieht. Dass Gott ihn fragt, Kain, wo ist dein Bruder? Er gibt ihm die Chance, sich zu äußern, die Chance, sich zu bekennen. Und Kain gibt eine freche Antwort. Ich weiß es nicht. Er lügt. Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Das ist ziemlich frech, weil es zynisch ist, weil Abel war Schafshüter. Und er sagt, soll ich der Hirte des Hirten sein? Der kann auch selber aufpassen. Sehr freche Antwort, sehr zynisch und gelogen. Er weiß natürlich, wo er ist. Und er hätte der Hüter seines Bruders sein müssen, er hätte seinen Bruder vor sich selbst beschützen müssen. Hat er aber nicht. Und nun schreit Abels Blut vom Erdboden zu Gott. Der sonst so passive und stumme Abel schreit auf einmal. Und Gottes Antwort an Abel ist, an Kain, ist mehr eine Erschütterung, denn eine Anklage. Kain wollte Abel beseitigen, aber er ist nicht weg. Kein Mord geschieht unbemerkt. Gott hört das Schreien des Blutes. Es gibt keinen Gedanken, den Gott nicht kennt, keinen Plan, den Gott nicht durchschaut. Und die Folge der Tat ist weniger ein Fluch oder Strafwort als einfach das Resultat von Kains Entscheidung. Kain wird verflucht. Kain wird ausgestoßen aus der Nähe Gottes. Genau gesagt, er trennt sich von Gottes Nähe. Er hört nicht auf Gott, er lässt sich nicht warnen und er gibt dem Impuls des Neides nach. Und Gott lässt die Konsequenzen geschehen. Und der Fluch besteht in einem unsteten Leben, einem hin- und hergehetztes Leben, ein Leben, das innerlich und äußerlich in Unruhe ist. Die Urgeschichte ist eine Geschichte über Gott, diese Welt, uns Menschen. Ganz Grundlegendes wird dort berichtet. Was tut Gott? Gott wendet sich von Kain nicht ab. Gott behandelt Kain nicht so, wie er es verdient hätte. Er redet mit ihm weiter. Er hört ihm zu. Und er reagiert auf dessen Klage. Kain sagt, meine Schuld und auch meine Strafe ist viel zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Und Gott beschützt Kain. Er macht ihm ein Schutzzeichen und er schützt diesen Mörder vor der Blutrache anderer. Er schützt ihn vor der menschlichen Willkür. Man könnte auch sagen, Gott stellt sich zum Sünder. Was war das Zeichen? Wir wissen es nicht. Es gibt eine witzige rabbinische Deutung, die sagt, Gott hat keinen Hund geschenkt, mit dem er ab jetzt unterwegs ist. Weiß nicht, ob das realistisch ist. Kann sein. Fakt ist, Gottes Handeln ist voller Barmherzigkeit. Er behandelt Kain eben nicht so, wie er es verdient hätte. Und dennoch entfernt sich Kain von Gott. Seine Tat trennt ihn von Gott. Es ist die Folge dieser Tat. Und die Trennung ist Gottesferne. Und sie ist Friedlosigkeit, sie ist Unruhe, sie ist Kampf. Also, in der Bibel, ganz am Anfang, Kapitel 3, Trennung zwischen Gott und Mensch. Kapitel 4, Trennung zwischen den Menschen. Eigentlich das gleiche Motiv in verschiedenen Variationen. Und die Urgeschichte ist die Menschheitsgeschichte. Kain wird zum Mörder und zum Ausgestoßenen, Abel wird zum Opfer. Kain verstrickt sich tief in Schuld und er gerät in Einsamkeit, in Gottesferne, in Ruhelosigkeit. Kain erlebt Fluch. Das ist die Grundsituation des Menschen, wie sie die Bibel ganz am Beginn beschreibt. Aber es ist nicht das letzte Wort der Bibel zu diesem Thema. Wir haben heute gehört das Evangelium aus Lukas 10, der barmherzige Samariter. Da kommt einer, ein höchst unerwarteter, ein unbedeutender, ein verachteter und verlachter. Er kommt und rettet den, der unter die Räder gekommen ist, der der Gewalt zum Opfer gefallen ist. Da kommt einer, höchst unerwartet, unbedeutend, verachtet, verlacht und er sieht den Gescheiterten. Er sieht den, der unter die Räuber gefallen ist und es trifft ihn. Es berührt ihn, es geht ihm was an. Und er behandelt diesen Menschen anders, als er es verdient hätte, weil es einfach schlicht dumm ist, von Jericho nach Jerusalem alleine zu gehen, weil es einfach hochgefällig war. Es wusste jeder, wer das tut, ist nicht sehr schlau. Dennoch hilft dieser Samariter dem Mann, der ausgeraubt wird. Das Schicksal dieses Menschen lässt ihn nicht kalt. Und er lässt es sich etwas angehen. Paulus schreibt, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus ist Gottes klarstes, eindeutiges und letztes Wort. Ich liebe euch. Ich stehe zu euch. Ich rette euch. Ich erbarme mich über euch. Und ich lebe so, wie ihr leben müsstet. Ich erfülle die Gebote für euch, weil ihr das nicht schafft. Und ich tausche mit euch. Ich nehme euch alles ab, was ihr bringt. Und ich gebe euch alles, was ich habe. Die Erkenntnis des Tages heute wäre, wenn wir die hätten, wäre das großartig. Die Erkenntnis, meine Schuld und auch meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Die Erkenntnis von Kain. Und deshalb trägt Gott für mich diese Schuld, diese Strafe. Es kostet Jesus alles. Er wird zum Opfer. Und er schenkt uns alles. Er holt uns zurück in Gottes Nähe. Und sein Tod war offensichtlich nötig. Für uns. Wegen uns. Aufgrund unseres Scheiterns. Und wir sind vielleicht keine Mörder, aber wir haben Anteil und Schuld am Tod von Jesus. Das ist kein Vorwurf, das ist ein Geschenk, dass er uns freikauft. Und daraus folgt, wenn wir Gnade und Barmherzigkeit erlebt haben, dann können und dürfen wir sie anderen nicht verweigern. Wir sollen Menschen anders behandeln, als sie es verdient haben. Barmherzig. Jesus fordert genau das von uns. Er bindet das ganz eng zusammen. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von allen Gedanken, von ganzer Seele und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Also so wie mich selbst. Nicht die Reste sind gut genug, sondern das, was ich mir gönne, gönne ich meinem Nächsten. Und mein Nächster ist jeder, der gerade mein Nächster ist. Das kann auch jemand sein, der sehr unangenehm ist. Aber das ist, glaube ich, Zeichen von reifem Glauben, dass ich erstens erkannt habe, wie tief ich in Gottes Schuld stehe und wie uneinholbar tief die Schuld ist. Keine Chance. Und gleichzeitig erkenne die Größe und Unendlichkeit von Gottes Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit, das ist das Thema dieses Sonntags. Barmherzigkeit, das ist ein Wert von Greifbar dieser Gemeinde. Und Barmherzigkeit ist, sollte, müsste ein Merkmal der Kirche sein. Ein Merkmal meines Lebens. Ein Merkmal deines Lebens. Warum? Aus einem einzigen Grund. Weil Gott barmherzig ist. Lass uns still werden und beten. Herr, ich danke dir, dass du diese Welt liebst. All dem Chaos, all den Fragwürdigkeiten, all den kleinen und großen Abgründen, die wir selber kennen und die an so vielen Stellen mehr oder weniger offensichtlich sind. Aber Herr, du gibst diese Welt nicht auf. Du verbündest dich mit uns, du lässt dich verwickeln. Es trifft dich und es geht dich was an und du wirst Teil dieser Welt. Und du leidest mit uns, an uns, für uns und du öffnest die Tür zurück zu Gott. Du versöhnst uns, du bringst uns zusammen, du heilst die kaputte Beziehung und schaffst neues Vertrauen. Ich bitte dich, hilf uns zu glauben, hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns zu glauben und zu erleben, dass du uns nah bist. Und dass du auch für die schlimmste Sünde Vergebung hast, dass du für den tiefsten Abgrund Hilfe und Rat weißt und dass du unser Leben veränderst und erneuerst und uns zu Kindern Gottes machst. Danke, dass du barmherzig bist und hilf uns, barmherzig zu sein mit anderen, mit all denen, mit denen wir zusammen sind, mit unserem Nächsten. Herr, erbarme dich. Amen.